Dieser Podcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung von Maintal-Betten. Das Familienunternehmen führt in Reuendorf bei Lichtenfels den größten Werksverkauf für Polster- und Boxspringbetten in ganz Bayern und setzt dabei auf Ökologie und Nachhaltigkeit. Mehr über unseren Partner erfahrt ihr auf www.maintal-betten.de. Und jetzt geht's weiter mit der neuen Episode.
Aber ich bin stolz, dass wir ihren Doktortitel auf den Stein gesetzt haben. Aber jedes Mal gucke ich auf den Namen und denke immer so, darunter stehen ja die Lebensdaten. Und dieser Bindestrich zwischen den Lebensdaten, also zwischen Geburtstag und Todestag, dieser Bindestrich, in dem komme ich vor. In dem kommen meine Brüder vor. In dem stecken die zwei Ehen, die meine Mutter führte. In dem stecken ihre Pläne und Träume und ihr guter Humor und ihre Nervigkeit. Meine Mutter war auch manchmal für mich sehr nervig. Und mein ganzes Vermissen steckt in diesem kleinen Bindestrich. Ja.
Der steht für ein ganzes Leben.
Ja, immer. Ist doch stark. Eigentlich ist es stark, dass es ein Zeichen gibt auf so einem Grab, dass das Leben bedeutet.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute ist eine Frau zu Gast, die Worten Leben einhaucht, die damit spielt, sie zu ihrem Instrument macht und gleichzeitig Raum für die Kunst von anderen Menschen schafft. Nora Gomringer. Sie ist Lyrikerin, Rezitatorin, Poetin, Wortkünstlerin und nicht zuletzt Direktorin des internationalen Künstlerhauses Villa Concordia hier in Bamberg. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr.
Wie lieb, Frau Pauli, ich freue mich ebenfalls.
Frau Gomringer, warum brauchen wir Gedichte?
Ich glaube, Gedichte können tatsächlich jedermanns Tag erleichtern, haben eine große Projektionsfähigkeit, schenken uns Vision und Illusion. Und manchmal ist das genau das, was es braucht.
Lassen Sie uns zuerst mal über Ihren Brotjob sprechen, sozusagen. Den Direktorenposten in der Villa Concordia, den haben Sie seit 2010. Sie haben den echt in einem vergleichsweise jungen Alter angefangen. Und die Villa ist die kleinste Behörde Bayerns, aber vermutlich auch die schönste. Für die, die sie nicht kennen, das ist ein Wasserschloss, ein altes. Das steht am Stadteingang. Es gibt eigentlich keinen schöneren Weg nach Bamberg rein, als den aus dem Hain an der Villa vorbei.
Schön,
mit
ja.
Blick auf das Schon,
stimmt,
oder?
Stimmt wahrscheinlich.
Es ist ein sehr schöner Arbeitsort, glaube ich.
Ja.
Was passiert in dieser Villa?
Die Villa sieht sich als Veranstaltungsort, aber natürlich auch als quasi Herberge für jeweils 12 Herrschaften, die entweder 5 Monate oder 11 Monate in den Apartments und den Ateliers des Hauses leben und arbeiten. Und wenn wir Veranstaltungsort sind, dann freuen wir uns über so viel Publikum, wie nur geht. Wir haben einen Saal mit etwa 120 Stühlen und wir haben wirklich das Glück, dass sehr viele Bambergerinnen und Bamberger und Leute aus der Umgebung sich aufmachen und gucken, wer da gerade im Künstlerhaus ist und was es zu sehen gibt. Wir sind also ein Ort der Begegnung, aber auch ein Ort des stillen und sehr hoffentlich einträchtigen Arbeitens. Unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten, die bei uns leben, sind so frei, wie der Freistaat Bayern sie eingeladen hat, bei uns zu sein, Kunst zu schaffen, sich auszutauschen und auch kennenzulernen.
Wie viel Gemeinschaft ist denn da im Alltag?
Im Alltag eher weniger, außer die Stipendiatinnen und Stipendiaten formen Bündnisse. Man trifft sich, man geht miteinander Kaffee trinken. Künstlerinnen und Künstler brauchen untereinander auch immer mal so ein bisschen Austausch, Kuration. Der eine fragt den anderen, wie machst du das, wenn du zum Beispiel neue Rahmen baust oder neue Rahmen brauchst? Wo geht man hier in dieser Gegend dann hin? Künstler sind daran interessiert, herauszufinden, wie Bibliotheken zum Beispiel ausgestattet sind. Dann hat der eine schon mal was exploriert und herausgefunden, dann wird der andere dazu befragt. Also von daher gibt es Berührungspunkte immer wieder, wenn es ums Fachliche und ums Arbeiten geht. Aber wir geben uns Mühe, dann wie jetzt zum Beispiel Morgen habe ich eine Fahrt nach Nürnberg angeboten. Wir gehen eine Ausstellungseröffnung gucken und schauen aber vorher zum Beispiel vorbei im Archiv für moderne Kunst und gehen was Gutes essen. Solche Ausflugsfahrten machen wir auch oft, auf dass es eine Gemeinschaft ergibt am Ende des Jahres.
Aber ich muss es mir nicht vorstellen wie eine WG, wo quasi gemeinsam gegessen, gefrühstückt wird, wo man richtig zusammenlebt.
Tatsächlich nicht. Jeder kann so isoliert, aber auch so integriert leben, wie er es selbst wählt. Wir haben zwar eine ganz große Küche, die man auch sich zum Beispiel quasi leihen kann bei uns. Man kann da den Schlüssel bekommen, wenn man Geburtstag feiert oder sich einfach treffen möchte mit anderen Freunden oder so. Aber eigentlich sind die Herrschaften bei sich zu Hause in den Einzelapartments gut aufgehoben.
Das ist ja eine große Freiheit für die Künstlerinnen und Künstler, so frei arbeiten zu können auf Einladung des Freistaats. Wer wählt denn aus, wer kommen darf und wie ist die Mischung zusammengesetzt?
Es gibt ein Kuratorium, das vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst zusammengerufen ist. Die Herrschaften sind für 5 bis 6 Jahre ausgewählt. Und die bilden die Expertise aus, einzuladen bzw. dem Ministerbüro dann Vorschläge zu unterbreiten, wer preiswürdig scheint. Und der Minister ist letztlich der, der einlädt. Und so sind wir in Bamberg die sehr fröhlichen und gut aufgeräumten Gastgeber einer Gruppe von Künstlern, die eben anreist, um im Haus zu leben, immer deutsche Künstler und Künstler aus einem Gastland. Auch das Gastland wird vom Kuratorium ausgewählt. In 2024/25 haben wir irische Gäste und darauf werden jetzt dann türkische Gäste folgen im Jahr 2025.
Genau. Und was ist Ihr Alltag im Künstlerhaus? Also was sind Ihre Aufgaben da?
Dienstzeit ist alles zwischen 7.30 Uhr und etwa 16.30 Uhr und dann gibt es Abendveranstaltungen ab 18.30 Uhr bis etwa 23 Uhr. Das ist zum Glück nicht jeden Tag so, weil das wirklich schnell altern lässt. Das ist anstrengend, sehr viele Abendtermine. Aber so für mich zum Beispiel, ich komme etwa kurz vor 8 ins Büro oder auch mal nach 8, kommt immer darauf an, wie mein Tag so strukturiert und gebaut ist. Dann gibt es sehr viele Rücksprachen von unserem Haustechniker wegen Baustellen, die wir gerade haben. Rücksprachen mit dem staatlichen Bauamt, wenn es um Koordination von Handwerkern geht, von Baustellen eben auch bei uns an den 3 Anlagen. Wir haben 2 große Häuser zu verwalten, einen Garten und dann noch einen Apartmentbau. Da gibt es dann 2 Werkstätten. Wir haben 13 Parkplätze, das ist was ganz Besonderes in Bamberg. Ich nenne es immer Bamberger Gold. und also Stipendiaten haben ja auch Anliegen, kommen zu mir und sagen so, oh, ich finde das Rathaus so toll, könnte man auf Rathaus vielleicht irgendwie was projizieren? Und dann lasse ich mir die Idee mal erklären und wenn ich sie für sinnvoll erachte, erlaube ich mir tatsächlich so eine Anfrage dann mal ganz demütig zu stellen an die Stadt, ob sowas denkbar ist. Sowas ist Teil meiner Aufgabe, aber eben auch zu koordinieren und zu konzeptionieren, wie Veranstaltungen zueinander passen, wie man die Abende, wir sagen immer so baut, ne, wie die so zusammenkommen. Ich habe eine wunderbare Stellvertreterin, die kriegt dann die Fäden alle zum Schluss in die Hand und koordiniert herrlich von der Klavierstimmung bis zum, das ist alles zu tun. Ja, Gastgeschenk zum Beispiel zum Ende auch zu schnüren, aber natürlich auch Proben mit zu begleiten, Programmzettel zu erstellen und so weiter. Ja.
Das klingt nach einem ausgefüllten Tag.
Die Tage sind voll, ja.
Sie leben ja auch in der Villa, also Ihre Wohnung ist
Dienstwohnung.
Dienstwohnung, genau. Haben Sie jemals Ruhe da?
Gute Frage. Ist tatsächlich schwierig. Also man lebt sehr sichtbar. Und sobald man sichtbar ist, wird man ja auch klar angesprochen. So von wegen, mir ist noch eine Idee gekommen zu dem Abend. Können wir das so und so planen? Können wir dann danach vielleicht da essen gehen oder da? Und ich sage immer, jetzt bin ich gerade hier mit den 2 Mülltüten unterwegs. Oder ich muss was einladen, ausladen, mit dem Fahrrad weg oder so. Können wir das bitte zur Bürozeit besprechen? Oder schreiben Sie mir doch eine E-Mail. Also das sind so die kleineren Wehwehchen. Aber manchmal ist dann tatsächlich auch so, dass man ja der Ansprechpartner ist, falls Gott behüte, aber einem Gast mal was passiert und er zum Beispiel in der Notaufnahme landet, dann bin ich die, die da hingeht und übersetzen muss zum Beispiel. Mhm. Also wenn ich nicht gerade weg bin, wenn man Glück hat und mich trifft, bin ich auf jeden Fall ansprechbar für unsere Gäste. Ja.
Sie sind aber auch ganz viel weg. Ja. Vor allem in ihrer Funktion, kann man das als Funktion bezeichnen, ich weiß gar nicht, aber in ihrer Rolle als Lyrikerin, als Dichterin. Sie sind auf ganz vielen Veranstaltungen, sie nehmen Auftragsarbeiten an, sie machen Laudatien, ist das der richtige
Wort? Laudationes.
Laudationes, danke. Mhm. Dachte gerade, das klingt falsch.
Ja, aber.
Also, sie machen Laudationes. Sie sind bei ganz, ganz vielen Veranstaltungen in ganz Deutschland und auch darüber hinaus unterwegs. Wie viel Zeit haben Sie denn für Ihre eigene Kunst? Also nicht nur fürs Darstellen, fürs Repräsentieren, für Auftragsarbeiten, sondern diese Momente, wo Sie wirklich in Ruhe schreiben können, wo Sie denken können, wo Sie kreativ sein können?
Wirklich nicht so vielem, vor allem auch, das muss ich einfach sagen, mein Leben hat sich seit dem Tod meiner Mutter sehr verändert. Und zwar dahingehend, dass mir gar nicht mehr so viel einfällt. Das klingt jetzt total schräg, aber ich habe tatsächlich mit der Kunst angefangen in meinem Leben und vor allem mit dem Schreiben, um mit meiner Mutter zu kommunizieren. Das habe ich mir immer so gedacht. Meine Mutter hätte mit mir nicht viel anfangen können. Als Kind hätte ich mich total sportlich nur gegeben. Meine Mutter wollte und mochte immer sich über Literatur und Gedichte austauschen. Und ich habe die Sprache gefunden und gewählt, mit der wir so zusammen kommunizieren konnten. Klingt so schräg, aber ich glaube, das machen Kinder eigentlich immer. Nur bei uns war es dann eben dezidiert Schreiben und Lyrik und Gedichte. Heinrich Heine war ganz wichtig zwischen uns. Und seit meine Mutter nicht mehr da ist, fehlt mir der Antrieb und auch die Idee, was es wert wäre, beschrieben zu werden. Deshalb bin ich froh über so Auftragsarbeiten und nehme die tatsächlich auch vom Verständnis her als Erweiterung meines Werkes. Also ich habe das Gefühl, ist ja nicht so, dass da nichts mehr ist und nichts mehr weiterkommt, sondern es wird sehr partikulär. Also gerade habe ich einen längeren Text abgeschlossen über den Besuch des Skripts von Faust II im Schiller und also Goethe und Schiller Archiv Weimar. Das war ein Auftrag von der Klassikstiftung Weimar und die haben mir 2 Tage ermöglicht da im Archiv und es war toll, ein altes Werk besuchen zu dürfen.
Das kann ich mir vorstellen.
Das war stark.
Können wir ein bisschen über Ihre Mutter sprechen oder über Ihre Eltern?
Gerne, ja.
Ich schicke eins voraus. Mhm. Die Recherche ist mir ein bisschen schwer gefallen, denn auch meine Mutter ist 2020 gestorben. Und genau wie ihre.
Ja.
Und ich bin damit ganz anders umgegangen. Ich habe das überhaupt gar nicht öffentlich irgendwie auf Instagram oder sonst wo irgendwie meine Gedanken oder meine Gefühle dazu geäußert. Sie machen das genaue Gegenteil. Also ich habe ganz viel gelesen. Ich habe Podcasts gehört, wo sie über Trauer gesprochen haben. Und da ist natürlich bei mir auch wieder ganz, ganz viel hochgekommen. Und ich habe ganz viel von dem, was sie über den Verlust einer Mutter sagen, auch bei mir wieder erkannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch anderen Menschen so geht. Deswegen an dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. Wenn das für unsere Hörerinnen und Hörer ein schwieriges Thema ist, dann passenden Zeitraum zum Anhören wählen oder sich vielleicht jemanden dazu holen. Könnte etwas emotional werden. Das scheint ein Muster hier zu werden. Der Poetry Slammer Michael Jakob, der ihretwegen mit dem Poetry Slam angefangen hat, hat hier auch gesessen und über den Tod seiner Mutter gesprochen. Also es zieht sich ein wenig durch unser kleines Format hier.
Muss ich nachhören, weil der Michael Jakob ist wirklich so ein freundlicher und guter Kollege immer gewesen, der sich wirklich auch frei geschwommen hat und sein Ding so gemacht hat. Das will ich auch unbedingt hören. Ja. Bitte entschuldigen Sie, das werde ich nachhören.
Das Schön. Ist völlig in Ordnung. Schreib das ist ja das mir. Schöne an unserem Podcast, dass man das sie jederzeit noch hören kann.
Ja, das ist super.
Und wir fanden das Gespräch auch beide, glaube ich, sehr schön. Und dass es dann so emotional wurde, war gar nicht absehbar am Anfang. Kann aber halt passieren. Kann uns jetzt auch passieren. Also in diesem Fall habe ich es allerdings eher erwartet. Ihre Eltern sind nicht umsonst ihrer Lyrik gegenüber so aufgeschlossen gewesen. Und es war nicht umsonst, oder ihr Vater lebt ja noch, es war nicht umsonst so ein klarer Kanal zwischen ihnen. Denn ihr Vater ist Eugen Gomringer, ein sehr berühmter Lyriker, der, glaube ich, auch außerhalb der Szene die große Bekanntheit bei der sehr unfairen Diskussion über das Gedicht Avenidas erlangt hat. Also seitdem wissen auch nicht Kulturfeste, wer ihr Vater ist. Und ihre Mutter hat ja immer so ein bisschen die wissenschaftliche Seite der Lyrik auch mit begleitet. Das heißt, sie sind in einem Haus aufgewachsen, das voll war mit Worten.
Ja, und mit dem Gegenteil, weil die Art, wie meine Eltern sich zum Beispiel stritten, war Schweigen. Und Schweigen der Eltern sind für Kinder kompliziert, weil man nicht genau weiß, wie die zu einem stehen und wie sicher man ist in dem Haus. Es klingt komisch, aber tatsächlich beschäftigt mich das im Nachdenken und im Aufräumen der Dinge meiner Mutter sehr. wie still wir auch waren und wie bewusst wir uns die Worte anderer genommen haben. Deshalb auch die Liebe zu Gedichten anderer Autoren.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Ihnen fehlt die Motivation zu schreiben, seit Ihre Mutter nicht mehr da ist. Und Sie haben, das ist ein ganz anderer Punkt, aber es passt so gut dazu, in Ihrer Bio auf Instagram Motherless Child stehen. Das ist ja auch eine Rolle, in die Sie ganz bewusst reingehen und sagen, das spielt gerade eine ganz, ganz große Rolle für Sie. Wenn Sie jetzt auf Ihr Schreiben zurückschauen und im Hinterkopf haben, dass Sie das eigentlich immer für Ihre Mutter gemacht haben, wo suchen Sie denn nach einer neuen Quelle? Weil es kann ja nicht sein, dass Sie jetzt auf einmal aufhören zu schreiben.
Ehrlich versuche ich mich zu beruhigen und nicht in eine Art Panik zu verfallen, doch noch das Leben jetzt genau wie es ist auszuquetschen nach allen Möglichkeiten, damit sich irgendein Gedicht oder irgendein Text daraus erschließt oder für mich so bilden lässt, was ich ganz am Anfang durchaus hatte. Ich wurde so still in mir drin, dass ich so dachte, huch, wo ist denn meine poetische Stimme, wo ist die denn? Dieses Bedürfnis, Dinge niederzuschreiben, festzuhalten, eben in Form eines Gedichts. Das klingt jetzt auch für Leute, die also überhaupt keine Gedichte schreiben, ja immer strange. Aber man schreibt ja Lyrik, weil niemand zu einem sagt, tu es nicht. Also ich bin einfach durch die Jahrzehnte gekommen, ohne dass einer eben jemals zu mir gesagt hätte, ach jetzt lass das doch, das hat doch überhaupt keinen Sinn oder das macht doch überhaupt, das wirft nichts ab oder so. Tatsächlich hatte ich das Glück, sehr früh damit wirklich auch Wirtschaftlichkeit erreichen zu können. Sonst, und das muss ich mich schon fragen, wäre ich vielleicht gar nicht wirklich Schriftstellerin auch geblieben und hätte mich darum bemüht, Dinge zu veröffentlichen. Und so nehme ich mich jetzt als nicht der zeitdichtende Person wahr, als jemand, der sehr viel rezipiert, der sich wirklich mal mit Mindspace, also wirklich Platz im Gehirn und im Herzen, um die Künste anderer bekümmert und sie anschauen kann. Und für sich versucht, Dinge daraus zu ziehen. Und ganz seltsam ist, dass mir der Hang oder die Nähe zur Prosa auf einmal sinnvoll erscheint. Und da muss ich mich ein bisschen beobachten, weil eigentlich bin ich bin gar nicht mit so einem langen Atem gesegnet, dass ich tatsächlich als Prosa-Autorin, glaube ich, bestehen könnte. Mal sehen. So ist der Status quo. Ich suche nach Dingen, die mich interessieren, irritieren, amüsieren. Aber das kann alles Mögliche sein und es endet eben nicht so wie früher immer in so einer Form von Gedicht oder Produktion, sondern es endet in Gedanken, einer großen Menge von Gedanken, die derzeit noch keine Niederlage auf dem oder kein Niederlegen so auf dem Blatt finden. Ja.
Glauben Sie, dass von Ihrer Mutter noch was da ist?
Das Gelächter meiner Mutter ist manchmal in mir und um mich herum. Meine Mutter war zwischen spöttisch und sehr fröhlich. Und spöttisch, also nie so wirklich auf andere, sondern eher so auf sich und auch auf durchaus mich. Es war manchmal ein bisschen hart, aber ich bin gerade letztens auf ihrem Grab ausgerutscht und das hätte meine Mutter tatsächlich sehr erheitert, weil ich war auf der einen Seite beschämt. Ich dachte, oh Gott, hoffentlich hat das niemand gesehen. Ich wollte den Kürbis, also es hat sich jetzt bei mir so eingebürgert quasi im Sommer oder im Frühjahr stelle ich ihr ein Straußenei aufs Grab, so als Zeichen der Wiedererweckung des neuen Lebens. Und im Herbst stelle ich einen kleinen schönen Hokkaido oder Zierkürbis aufs Grab. So, und jetzt wollte ich den da hinkegeln, weil die Grabplatte ewig weit und lang ist und bin total ausgerutscht und habe so quasi Breakdance-Move-mäßig die Turtle auf der Grabplatte gemacht.
Oh Gott.
Und es war so peinlich. Und ich musste aber dann auch gleichzeitig so lachen und vermeinte meine Mutter doch sehr herzhaft lachen zu hören. Ich halte ganz viel inneres Gespräch mit meiner Mutter, führe auch Anklage. Und das ist natürlich was, was dann sehr persönlich ist. Mein Bruder, ich habe viele Brüder und einer meiner Brüder und ich, wir reden auch kritisch darüber, was wir erlebt haben mit unserer Mutter. Aber finden im Abschluss, glaube ich, immer zu dem Gedanken, wie erstaunlich ganz und rund die Persönlichkeit dieser Frau war. Egal, ob sie unsere Mutter war oder irgendwie auch bleibt im Gedanken und im Gefühl. Wir sind tatsächlich beschenkt, eine solche Person kennengelernt zu haben und in so engem Bezug.
Spricht irgendwas dagegen, trotzdem weiterhin für sie zu schreiben?
Ja, ich müsste einen Ansatz finden. Ich müsste einen Weg und einen Kommunikationspartner finden. Ich glaube, ich habe immer geschrieben, eben in diesem Gedanken, dass ich will mit dieser Person sprechen. Mal gucken, ob es jetzt eine neue Person gibt, an die ich gerne adressieren würde.
Das heißt, es fehlt der Dialog und das Feedback.
Ja. Und da ich keine Autorin bin oder bisher war, die so im Kollektiv aufgeht oder sehr, sehr viel Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen über die Arbeit hätte, fehlt mir das so ein bisschen. Meine Mutter war 5 oder 6 Personen für mich. Meine Mutter war Proofreader, also auch Lektorin, war Erstleserin, war scharfe Kritikerin und war auch die Einzige, der ich das so zugestand. Ich bin empfindlich bei bestimmter Kritik meiner Arbeit und konnte das quasi nur meiner Mutter zugestehen. Jetzt muss ich mal einen Menschen finden, dessen Kritik ich ertrage.
Das ist schwer.
Ja.
Kritik ertragen ist schwer.
Ich glaube, wir teilen sowohl Liebe als auch wer uns kritisieren darf, zum Beispiel zu. Ich will zum Beispiel auch nur von jemandem Bestimmten geliebt werden. Manchmal ist ja Liebe von Leuten, die man gar nicht mag, ganz unangenehm.
Total.
Und so ist es mit der Kritik auch. Also Kritik darf einen nicht schwächen.
Genau.
Und das muss man tatsächlich, also wenn schon jemand so ansetzt, ne, und reinkommt und sagt so, ich müsste da mal was loswerden und so, dann sage ich, Moment, ich bin da gerade nicht aufnahmefähig für. Sie wollen offensichtlich was Kritisches sagen. Sie brauchen dafür auch Zeit und ich soll Ihnen Raum einräumen. Dann muss ich Ihnen den Raum geben können. Heute ist nicht der Tag. Morgen um 10 bin ich ready für Sie. Dann höre ich mir das an. Tatsächlich mache ich das so, weil mich das manchmal zu unerwartet getroffen hat und ich aus Erfahrung weiß, es ruiniert mir den Tag. Dann bin ich nicht mehr in der Lage, richtig gut abzuwägen, fröhlich zu sein. Und dann, wenn ich aber weiß, das ist dann von 9 bis 9:30 Uhr, dann, okay, steht dann das tatsächlich so im Kalender, dann weiß ich, da kommt die Person, sagt mir das, nehme ich so hin und dann weiß ich, aber um 10:30 Uhr ist die Welt auch schon wieder eine andere.
Ich glaube, mit der Kritik ist es auch so, dass wir wissen, bei Menschen, die wir lieben und die wir schätzen, dass eine Kritik nie gegen uns als Person geht, sondern dass sie unser Gutes im Sinn haben dabei oder uns nicht als Persönlichkeit kritisieren, sondern vielleicht etwas, was wir getan haben, gemacht haben, geschrieben haben. Das ist ja eine andere Beziehungsebene.
Ja, aber tatsächlich ist es ja bei Künstlern, ich glaube aber auch bei Journalisten ganz oft so, dass man ja sich mit der Arbeit wahnsinnig identifiziert.
Total.
Das sind meine Gedanken, das bin ich zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort, in diesem Moment.
Ja.
Und dann wird dieser Moment kritisiert irgendwie und man denkt, aber das war doch ich, da sind doch mindestens 99% Partikel von Nora Gomrika drin. Oje. Dann bin ich also folglich schlecht, grauenvoll, furchtbar. So. Und das muss man natürlich mit der Zeit so ein bisschen dosieren lernen, sich distanzieren lernen. Man muss es in ein Wassermannglas stecken und es tief unten im See vergraben.
Das klingt nach einem Plan. Ihr Vater ist schon ganz alt, 99 Jahre. Ist im Moment auch in einer Pflegeeinrichtung, aber Sie fahren ganz oft zu ihm, besuchen ihn viel. Und wenn ich das so sagen darf, wenn man das auf Ihren Social-Media-Kanälen verfolgt, bereiten Sie seinen Abschied vor. Also Sie lassen ihn Dinge signieren für die Enkelkinder. Sie gehen sein Werk mit ihm durch. Sie machen das ganz, wie soll ich sagen, ganz rational. Und es sieht aus, als ob es sehr fokussiert ist und Ihr Vater scheint sich dagegen ein bisschen zu weigern. Ne? Der scheint damit gar nicht so happy zu sein. Also zumindest so, was ich zwischen den Zeilen rauslese.
Ja, mein Vater ist ein sehr starkes Ego-Wesen. Das hat ihn auch so berühmt und so besonders gemacht. Und ist ja auch nicht einfach, über einen Abschied nachzudenken. Ich glaube, das macht mein Vater auch nicht. Also mein Vater ist eher von dem Gedanken beseelt, dass das noch sehr lange gut geht. Und das wünsche ich ihm.
Natürlich.
ist aber tatsächlich, also ist wirklich nicht absehbar. Also so eine 99 und jetzt sind es nur noch 3 Monate von jetzt ab bis zum 100. Da kann alles passieren und sein. Ich habe die Freude, ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Er war relativ distanziert von mir, als ich Kind und Jugendliche war. Und dann war ich aus dem Haus und weg. Und lerne ihn jetzt doch sehr nah kennen. Seit 4 Jahren pflegen mein Bruder und ich, also einer meiner Brüder und ich, ihn sehr intensiv. Ich bin jeden Tag, wenn ich in Bamberg bin, bei ihm. Ja, und da sind ganz neue Facetten in allem drin. Also körperlich, mental, ein Wesen, ein Menschen noch mal so nah kennenlernen ist Bürde und Würde.
Stimmt, Bürde und Würde ist schön gesagt. Hat der Tod Ihrer Mutter was an der Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Vater geändert?
Ja, wir sind zwangsweise näher gerückt. Wir wären nie so nah geworden, glaube ich, wäre meine Mutter noch am Leben. Mein Vater hat einen interessanten Wesenszug, den mancher Mann hat, den ich jetzt so kennenlernen durfte in meinem Leben. Er ist sehr eifersüchtig immer gewesen. Und die Eifersucht verhindert ganz viel. Und tatsächlich war dann meine Mutter immer gespalten, ob sie jetzt so nett mit mir sein durfte oder eben eher zu ihm hingewandt sein wollte. Mein Vater hat meine Mutter sehr beansprucht, hat eben auch gesagt, sie ist die Frau, mit der ich lebe, sie ist meine Partnerin. Sie war auch für ihn ganz viel. Sie war auch seine erste Leserin, seine Lektorin, seine von Sekretärin über, was dann eben die Ehefrau auch wird. Ich habe ja einmal in einem Text geschrieben, Kommasätze, Korrekturen und Kritik. Das ist die große Welt meiner Mutter. Aber darin war sie gar nicht so selbstständig, denn mein Vater hat das tatsächlich sehr gefordert. Kaum ein großer Schriftsteller in Deutschland, der nicht so eine extrem nahe Person hätte. Bei Jandl und Mayröcker war es ja auch so ganz, ganz viel, dass die Mayröcker sich selbst noch mal so frei geschwommen hat als sehr bedeutende Lyrikerin, ist auch ein bisschen dem Tod von Jandl, glaube ich, zu nicht danken. Aber dadurch wurde sie frei. Ja, und wurde nochmal eigenständige Persönlichkeit und Künstlerin darin. Also das ist schon nochmal was. Und meiner Mutter war das so nicht gegeben. Meine Mutter ist wirklich gegangen in Erschöpfung und Erlösung.
Aber auch sehr plötzlich, ne? Also sie hatten nicht die Zeit, sich darauf vorzubereiten, wie es bei ihrem Vater war.
Ja, meine Mutter, die hat was Interessantes gemacht. Die hat ein halbes Jahr vor ihrem Tod, von dem ich mal nicht annehme, dass sie den planen und sehen konnte in ihrer Glaskugel. Aber ein halbes Jahr war es doch ziemlich genau. Davor hat sie einen Termin für mich und sich beim Bestatter gemacht und hat gesagt, das ist ihr wichtig, dass sie mal da erfährt, was es so für Optionen gibt. Und man geht ja schließlich auch in ein Bettenhaus, also geht man auch zum Bestatter und findet mal raus, was da alles so ist. Und dann hat sie auch gesagt, es ist mir auch wichtig, dass der mich ja dann auch bestatten wird, wahrscheinlich hört, dass ich bestimmte Sachen will und nicht will, damit er dir nicht, wenn du furchtbar traurig sein wirst, wenn ich dann tot bin, irgendwelche Sachen aufquatscht. Das würde unser Bestatter des Vertrauens da gar nicht machen, das weiß ich. Aber das war so typisch meine Mutter, sehr morbid und fröhlich und klar und ein bisschen brennend, so auf diese Dinge zuzugehen. Wie so eine investigative Journalistin hat sie das dann oft gemacht und solche Umtriebe und Ausflüge hat sie auch oft geplant. Also von daher dachte ich erstmal, wir gehen dahin und werden klüger. Während des Gesprächs wurde mir aber klar, dass meine Mutter sich sehr lebensmüde fühlte und tatsächlich die Absicht hatte, mich zu erleichtern. Und dieser Fragebogen, den man mitkriegt aus einem Bestattungsinstitut, ist bezeichnend. Da steht immer als dritte Option bei allen möglichen Optionen, die man ankreuzen kann, für vom Leichenhemd bis zur, keine Ahnung, Mode eben im Ganzen im Sarg oder welche Decke man haben will im Sarg und so weiter, steht immer die letzte Option, das sollen meine Angehörigen entscheiden. Und ich glaube, dass es ist ein Zeichen von Liebe, wenn jemand Dinge plant und vordenkt, die tatsächlich wahnsinnig wehtun, wenn man sie dann als verwaistes Kind selbst entscheiden muss, in ziemlicher Eile. Man muss dann doch sehr schnell Dinge entscheiden.
Und völlig unter Schock wehtun, noch dazu. Ja. Also das ist eine große Erleichterung, die ihre Mutter da gegeben hat. Total. Und es ist auch wahnsinnig schön, glaube ich, zu wissen, dass man das tut, was sie gewollt hätte.
Das ist schön.
Und in dem
tatsächlich
Fall auch
haben wir es gar nicht hinbekommen, ihre Wünsche zu erfüllen, weil es Corona-Zeit war. Und also es ist so ein bisschen, es grenzt an Pietätlosigkeit, aber meine Mutter wäre wahnsinnig gerne am Strand in Holland verstreut worden mit ihrer Asche. Mhm. Und ich hatte einfach nicht die Nerven und den Mut, sie zu klauen. Ja,
aber okay, nachvollziehbar. Was haben Sie denn da dabei? Das jetzt etwas schwer zu erklären.
Ja, in Holland ist das eben erlaubt, da kannst du einfach die Urne mitnehmen, in der Schweiz auch, aber in Deutschland nicht. Und das hat meine Mutter traurig gemacht, als sie das hörte. Aber die Option, ein kleiner, gepresster, blauer Diamant zu werden, das fand sie ein bisschen lustig und doof. Ja, und naja, jetzt liegt sie da und liegt ja bezeichnenderweise unter einem Gedicht meines Vaters auf der Grabplatte. Und das ist das ganz berühmte Gedicht von ihm, das Schweigen. Und ich weiß nicht, ob sie das gewollt hätte. Naja, da ist sie jetzt.
Aber Gräber sind ja auch für Angehörige und nicht für die Verstorbenen.
Ja, aber Sie haben ja gehört, ich mache da die Turtle drauf. Also ich bin so ein bisschen, ich bin ein absoluter Grabmeider. Ich gehe, ja doch, ich gehe schon hin und wieder hin. Aber es gibt keinen Grabschmuck und es gibt kein Gefühl von mir für diese großen, schwarzen, schönen Platten. Nicht wirklich. Aber ich bin stolz, dass wir ihren Doktortitel auf den Stein gesetzt haben. Aber jedes Mal gucke ich auf den Namen und denke immer so, darunter stehen ja die Lebensdaten. Und dieser Bindestrich zwischen den Lebensdaten, also zwischen Geburtstag und Todestag, dieser Bindestrich, in dem komme ich vor. In dem kommen meine Brüder vor. In dem stecken die zwei Ehen, die meine Mutter führte. In dem stecken ihre Pläne und Träume und ihr guter Humor und ihre Nervigkeit. Meine Mutter war auch manchmal für mich sehr nervig. Ach, und mein ganzes Vermissen steckt in diesem kleinen Bindestrich. Ja.
Der steht für ein ganzes Leben.
Ja, immer. Ist doch stark. Eigentlich ist es stark, dass es ein Zeichen gibt auf so einem Grab, dass das Leben bedeutet. Neben dem Kreuz zum Beispiel. Aber wir haben kein Kreuz auf dem Grab. Ja. Das entspricht meinem Vater nicht. Meiner Mutter wäre es schon, glaube ich, hätte es entsprochen, aber so ist es.
Aber Ihnen entspricht es, ne?
Ja.
Sie sind gläubig.
Ja.
Sie sprechen auch ganz offen darüber. Es ist nichts, was Sie hinterm Berg halten. Ja. Hat Ihnen der Glaube geholfen in diesen 4 Jahren seither?
Ja. Ein bisschen diese Stille auszuhalten, die in mir aufkam. Es gibt auch die so ein bisschen zynisch fragen, so, naja, du glaubst auch ans ewige Leben, wenn du so gläubig bist, dann müsstest du eigentlich total beruhigt sein und so. Das hat meine Träume sehr informiert, glaube ich, dieses Gerede und auch diese Herausforderung. Und in meinen Träumen taucht meine Mutter auf und ist 14 Jahre alt. Und ich stehe vor ihr und sage, ich bin deine Tochter, kennst du mich nicht? Und sie sagt, sei nicht albern, ich bin 14, ich habe keine Kinder. Und sie dreht sich von mir weg und sie geht total hübsch angezogen, fröhlich, barfuß, mit roten Sandalen über der Schulter so hängend am Zeigefinger in die Dünen in Holland. Und ich stehe nur da und bin total begeistert. Als Feministin sage ich so, toll, eine ganz freie, fröhliche junge Frau. Und als Tochter stehe ich ganz gebrochenen Herzens da und sage, jetzt ist meine Mutter nicht mehr für mich, ja, erreichbar. Auch so komisch wie so ein Kind verfügbar, ne? Also ich kann, ich bin in ihrer Welt nichts mehr. Und zwar nicht negativ. Sie hasst mich ja nicht, sondern ich bin neutralisiert. Als hätte es mich gar nicht gegeben und als würde es mich gar nicht geben. Und ich darf dieses Gefühl nicht in meinen Alltag mit reinnehmen. Das tut mir weh.
Ja, es ist auch nur ein Traum.
Ja, zum Glück.
Es ist nur ein Traum.
Aber tatsächlich merke ich über die Jahre, dass ich dann nach diesen Träumen, die häufiger waren, gebetet habe und mir freundlicherweise eine Stimme gesagt hat, sei doch voller Freude darüber, wie frei der Mensch jetzt ist, den du liebst. Und das hat mir geholfen. Also ich kann nur sagen, also es gibt ja sehr viele magische und ganz, ganz furchtbar unmagische Dinge, die passieren, wenn man so traurig ist. Aber die magischen sind es fast wert. Es ist ein ein Payback vom Universum, so ein freundlicher, ist wie eine Art Austausch, dass tatsächlich Dinge passieren. Ich zum Beispiel über dieses Sprechen über Trauer so viel Würde und so viel Liebe, das klingt so ein bisschen kitschig, aber pathetisch, aber so viel Zutraulichkeit und Freundlichkeit von anderen Leuten empfangen habe. Und nicht nur zum Trost, sondern weil sie mir selbst ihre Geschichten auch erzählt haben. Und das fand ich gut. Irgendwie ist es sehr gut. Muss man auch einen Moment für finden. Manchmal belastet einen die Trauer der anderen auch. Aber es gab immer wieder Plätze, die ich schaffen konnte im Gespräch und im Austausch, die dann so reich befüllt wurden. War schön.
War das eine bewusste Entscheidung, damit so öffentlich umzugehen? Oder hat sich das eher am Anfang ergeben und dann durch diese Reaktionen, die dann gekommen sind, verstärkt? Wie war das?
Da ich den Social-Media-Bereich und diese Öffentlichkeit, die dadurch entsteht, als etwas sehr Lustvolles und mich Anziehendes empfinde und ein Bereich ist, in dem ich gerne spiele und Dinge ausprobiere, aber auch eben präsentiere, fand ich es total normal, mich diesem Raum so zu öffnen und da das ein bisschen reinzuspeisen. Ich habe aber viel darüber nachgedacht, wie ich es empfinden würde, wenn mich jemand zum Beispiel weinend fotografierte und dieses Bild reinstellte. Also es hat ganz viel damit zu tun, dass man selbst autorisiert und selbst überlegt, was von meiner Trauer mache ich denn öffentlich. Und dass ich mich eben jetzt zum Beispiel, ich bereue manche Posts da auch. Ich denke dann aber, sie wegzunehmen, ist irgendwie doof, weil darunter haben ja auch Leute geschrieben und auch ihr Herz präsentiert und ihre Stimmung damit geteilt. Also nehme ich das so in Kauf, dass ich selbst, was ich da geschrieben habe, vielleicht doof und hinfällig finde, aber die Konversation darunter war es wert. Und das hat viel Wert für mich und soll bleiben. So eher, ja.
Und in dem Moment war das ja auch das, was... Ja. durch ihren Kopf gegangen ist, was sie gefühlt haben, was sie gedacht haben. Also es ist ja eine Momentaufnahme auch immer.
Ja, wobei es wirklich sehr, und es ist schön, wenn es nicht so wirkt, aber es ist durchaus kuratiert von mir. Ich denke mir dann schon, ja, jetzt nicht gleich, also mit der ersten Stimmung da rausrücken und so, sondern ein bisschen gefiltert und ein bisschen para- und quasi-literarisch.
Also unüberlegt wirkt nichts und auch nicht irgendwie spontan von den Dingen, die ich gelesen habe. Dafür sind sie auch viel zu gut in der Wahl ihrer Worte. Also das, nichts davon klingt nach das spontanem Stream of Consciousness, den man einfach mal so rausgespuckt hat. Trotzdem ist es ja eine bewusste Entscheidung, was man auch da lässt und was nicht und was man schreibt und sich auch so verletzlich zu zeigen, wie sie es getan haben.
Das finde ich immer erstaunlich. Das wird mir öfter gesagt. Ich empfinde das gar nicht so, weil ich immer das stark finde, wenn andere sich, also landläufig, verletzlich zeigen. Ich bin ja jemand, dem man die Verletzlichkeit auch ansieht, habe ich oft gedacht. Ich bin ja jemand, der zum Beispiel ab und zu nimmt. Wie der Mond.
Und, nicht ganz so schnell.
Ja. Oh Gott. Das stimmt. Und so perimenopausal, wie es im Leben zugeht, ist es tatsächlich eine ganz schöne Schufterei. Aber es ist eine richtige Beziehung, die man lebt mit sich. Und diese Art Sichtbarkeit war ich schon immer gewohnt. Auch jeder hat immer darüber kommentiert und dazu irgendwas gesagt, als ich jung war. Auch meine Mutter. Und von daher dachte ich immer so, ja, wo ist denn eigentlich der private Raum? Sobald man sichtbar ist, ist man doch in der Welt. Und die Bäckersfrau kommentiert schon. Oder der, wenn es zum Gemüsemann gehst, sagt er, ach ja, das ist schön, Jäckler, das auch hast und so. Und das ist ja auch eine Art Kommentierung des Seins und wie man gerade ist und so. Und von daher, das ist so ein bisschen die Dorfkind-Mentalität. Bist du draußen, bist du sichtbar, bist du besprechbar.
Und auf dem Dorf wird sowieso gequatscht.
Ja, aber Kleinstadt auch. Also die Sichtbarkeit ist es. Und das ist ja auch das, was einen oft belastet, weil man dann sagt, oh Mann, es wäre so schön, wenn einen heute nicht 30 Augenpaare sehen und die dann, man hört schon fast die Gedanken hinter den Augen. Aber das muss man mitleben und man merkt auch, man kann daran auch wachsen und damit. Und weise Ratschläge der eigenen Mutter waren ja zum Beispiel auch, naja, jeder Mensch hat, also von, die kochen alle nur mit Wasser zu. ja, wer immer nur geliebt wird, ist ein Trottel. Und ja, changierende Momente zwischen all diesen Weisheiten, die einen auch stabilisieren in der Welt. Und irgendwann denkt man auch, ach komm, das ist doch jetzt wirklich nicht wichtig. halte mich nicht auf. Hm. Noli me tangere.
Unsere Biografien eint noch was. Mhm. Wir sind nicht nur beide auf dem Land groß geworden, sondern wir waren auch beide für ein Jahr Austauschschülerinnen in den USA. Mhm. Das uns in den Tagen nach der Trump-Wahl wahrscheinlich noch mal genauer hingucken lässt. Die wollen wir jetzt aber an der Stelle nicht ausführlich thematisieren, schlimm genug, wie es ist. Mich würde aber total interessieren, was dieses Jahr im Ausland ohne Eltern in diesem Alter mit Ihnen gemacht hat. Wie hat sie das verändert, geprägt, gerade als jüngstes von 7 Geschwistern, von oder Halbgeschwistern, muss man ja der Korrektheit halber sagen, mit so einem Elternhaus, das aus so starken Persönlichkeiten bestand und einfach auf dem Land. Mhm. Also ne, das ist ja schon ein großer Unterschied, wenn man dann als Landkind plötzlich in die große, weite Welt losstartet und auf sich allein gestellt ist.
Aber ich kam letztlich auch wieder in der kleinen, aber weiten Welt an. Ich war in Pennsylvania. Also von daher, der Ort war ziemlich genauso groß wie mein Dorf. Okay. Landleben in den USA ist genauso, fand ich oft, wie Landleben auch hier. Du brauchst immer ein Auto, du brauchst jemanden, der dich rumfährt. Wenn du einen Plan hast, von wegen, ich will ins Kino, ich will Schuhe kaufen, könnte ich da bitte hin, musst du fragen. Die amerikanischen Schüler meines Alters hatten dann den Vorteil, dass sie zum Teil selbst eben schon Autos hatten. Die kamen mir wahnsinnig weit vor, weil sie dann ja auch alle Jobs haben mussten, um die Autos zu finanzieren. Mhm. Ich wollte immer einen Job haben. Das war immer mein Ding. Ich war dann selig, als ich zurück war und schon 18. Dann konnte ich echt jobben und arbeiten. Und das war mein Glück. Dann hier in Bamberg auch gleich Drogerie Müller. Da war ich dann in der CD-Abteilung und so. Ey, ich habe es geliebt. Gut. Beim Thomas und der Kerstin. Also es war super. Katrin. Aber diese Zeit in den USA war, ich war gerade in Bamberg gelandet. Also so mit 16 kam ich nach Bamberg und dann hatte meine Mutter aber immer diesen Ehrgeiz, alle ihre Kinder gehen ein Jahr ins Ausland, dadurch passiert die Abnabelung gut und die Kinder kommen zurück mit einem Führerschein, ausgezeichnet. Also meine Mutter hat es sehr pragmatisch immer geplant und hatte auch immer darauf gespart, dass sie dann ihre Kinder eben in der Zeit losschicken kann. Meine Eltern lebten getrennt. Ich war mit Mutter hier in Bamberg angekommen. Meiner Mutter ging's psychisch nicht gut. Die war sehr, sehr depressiv in der Zeit, aber ließ mich gehen. Das habe ich ihr hoch angerechnet. Und hatte eben auch wirklich Geld parat, damit sie mich da hinschicken konnte. Dann machte man das ja mit so einer Austauschfirma. Mhm. Die haben dann eine Familie gesucht. Und ich konnte angeben, in welche Bundesstaaten ich wollte. Und weil ich gerade Legends of the Fall mit Brad Pitt gesehen hatte, habe ich da Montana angegeben, weil ich unbedingt reiten wollte. Und dann hatte ich noch Kalifornien, weil ich das kannte. Als Kind lebten wir 2 Jahre in Kalifornien. Und was hatte ich noch angegeben? New Mexico, wegen der Hot Air Balloon Parade.
Sie hatte überhaupt keine Gründe.
Super. Und das sind immer noch die Gründe, weshalb ich da hinwollen würde. Mhm. Naja, und da kam ich in Pennsylvania raus und dachte, es gibt's doch nicht, den deutschesten aller deutschartigen Bundesstaaten der USA. Ich war bei einem Vietnam-Veteran, ein älterer Herr und eine noch ältere Frau von ihm, Mary, die ganz früh aus der Schule ausgetreten war, mit 15 schon, hat sie 5 Kinder bekommen. Also Schulbildung ganz gering, aber ein sehr liebevolles Ehepaar, die miteinander sehr, sehr christlich ausgeprägt eben auch die Bibel lasen, einander abends im Bett die Bibel vorlasen. Ich fiel aus allen Wolken, dass man so fromm sein kann, weil ich war irgendwie fröhlich katholisch, aber so fromm. Ich hatte ja keine Ahnung, dass sie aus der Bibel stellenlang zitieren konnten und so. Ich war völlig überfordert davon, fand das verrückt und nicht intellektuell. Das merkte ich dann, dass das einen Unterschied machte. Aber ich fand sie so herzlich und so fröhlich, herzensgebildet. Mhm. Und da erkannte ich ganz viele auch der Leute, mit denen ich so am liebsten Kontakt hatte, auch schon immer in Deutschland, also auch in meinem Dorf und so wieder und war eigentlich dann befriedet. Obwohl ich ein bisschen Ehrgeiz, Füße scharren hatte und gedacht habe, vielleicht gehe ich noch zu meinem Bruder, der lebte zu der Zeit in New York. Vielleicht kann der mich aufnehmen für die Zeit. Und dann gehe ich da in New York in so eine Public School und so. Und dann sagte mein Gastvater aber irgendwann, wir merken, du versuchst dich hier irgendwie so wegzubewegen. Ja, ist der, trügt dieser Anschein? Und dann sage ich so, nee, aber ich bin so unsicher, ob ihr mich hier wirklich mögt und ob ich hier bleiben soll. Und dann haben die gesagt, nee, jetzt sagen wir dir das mal, wir sagen das aber auch nur einmal. Wir mögen dich sehr gerne hier. Es würde uns freuen, würdest du das Jahr mit uns verbringen. Aber mehr sagen wir doch nicht so. Und so wurde ich sehr ernst genommen. Das fand ich stark.
Das ist toll.
Ja, das fand ich total cool.
Für eine 16-, 17-Jährige ist das toll.
Ja, und dass die mich so, dass die mir damit auch sagten, wir haben dich lieb. Die sind nämlich, also für eine amerikanische Familie fast ein bisschen seltsam, die haben auch erst mit der Zeit einander gesagt, so, ich hab dich lieb. Also in der Zeit, als ich die besuchte, war das, da haben die ihren Kindern auch noch nicht gesagt, dass sie sie lieb haben.
Und das ist aber unüblich für die
genau,
USA.
Genau, aber es waren eben so ältere Leute schon, ne? Die waren halt so Mom and Pop in den USA und die waren nicht so zärtlich und so pathetisch und so. Und dann erst 10 Jahre, nachdem ich die dann weiter immer besuchte über die Jahre, merkte ich so, oh, die werden ja richtig verknuddelt mit ihren erwachsenen Kindern und auch mit mir. Und jetzt schreibe ich, wenn ich denen schreibe, auch immer drunter, your German daughter Nora. Und ich schreibe immer, I love you guys und so. Also dieses, das habe ich, dahin habe ich erst gefunden. Die waren nicht so gleich mit total, ja, umarmend, liebend. Aber es gibt ja zwei Arten des Umgangs mit solcher Liebe. Man spürt sie, aber sie zeigt wenig so sich nach außen. Das ist eigentlich schon sehr schön auch, weil es viel Freiheit lässt. Schlimm ist, wenn immer so Gesten der Liebe erwartet werden. Und man denkt so, oh Mann, ich weiß überhaupt nicht, was sie alles erwarten von mir und wie ich sein soll. Und das war da nicht so. Wenn ich zu Hause half und meine Chores, meine zugeteilten Tätigkeiten machte, wie Staubsaugen und das Auto waschen und so Sachen, dann merkte ich, ich unterstütze deren Haushalt, da sind die sehr dankbar für und die mögen mich als Person, die finden mich irgendwie lustig. Ja, aber die haben sich auch so, die haben sich ja auch mit Teenagern schon beschäftigt in ihrem Leben, die wussten also, dass ich ein besonderer, ein bisschen seltsamer Teenager war vielleicht. Auf jeden Fall habe ich viel mehr gelesen und war viel filminteressierter, als ihre eigenen Kinder jemals waren. In der Familie ist sehr wichtig, dass man Haus und Garten hat und pflegt und Kinder und gar nicht so viel Kontakte mit Freunden nach außen, sondern man hat Familie. Und das kannte ich überhaupt nicht. Das war mir ganz neu, dass man mit der Familie Vorlieb nimmt. Wie war das bei Ihnen? Wo waren Sie?
Ich war in Texas, in Dallas.
Wow.
Ja, genau. Also meine Schule. Ja, absolut. Meine Schule hatte so viele Schüler und Kakerlaken wie mein Heimatort. Also ich war wirklich, und auch bei Evangelikalen, die wahnsinnig großherzig, wahnsinnig lieb, unfassbar weltoffen waren. Also überhaupt nicht die, überhaupt gar nicht. Aber auch, also ich kann das total nachvollziehen. Auch meine Gasteltern haben täglich in der Bibel gelesen. Mein Dad ist beim stundenlangen Autofahren, hatte er so eine kleine Mini-Bibel am Daumen geklemmt, am Lenkrad und hat Bibeltexte auswendig gelernt, während er Auto gefahren ist.
Eine Pocket-Testament.
Genau.
So, und mein Gastvater war bei denen in der Pocket-Testament League Zentrale der IT-Typ. Das ist total irre. Diese ganzen winzigen Bibelchen, die haben die gedruckt, mitten in Pennsylvania. Ja. Und er war da, also der IT-Typ in deren Firma.
Ja, irre.
Also von daher, wir waren da schon verbunden.
Ja, ja, absolut. Also deswegen, ich habe gerade sehr viel wiedererkannt, nur mit dem Unterschied, ich war halt nicht auf dem Land, sondern ich bin wirklich in eine Schule gekommen, die riesig war, in der Großstadt. Für mich war das, also Everything's Bigger in Texas ist absolut so. Und die haben sich ständig in den Arm genommen. Also mein Dad hat uns nicht aus dem Haus gelassen morgens, ohne für uns zu beten, dass wir einen sicheren Schultag haben und uns dann alle nochmal gedrückt. Also das war extrem herzlich.
Kannten Sie das von Ihrer Familie?
Überhaupt nicht.
Ja, genau.
Und ich war also fröhliche Katholikin, kann ich auch wiedergehen. Ja, ich bin im Sauerland groß geworden, wo einfach man katholisch ist. Und wenn nicht, dann hat man ein Problem, weil man dann irgendwie einer von, weiß ich nicht, dreien in der Klasse ist, die dann im Religionsunterricht irgendwo anders hin müssen.
Genau.
so ungefähr.
Genau.
Und ich war vollkommen fassungslos, dass es Gottesdienste gibt, in denen quasi Rockmusik gemacht wird. Ich saß da und ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Weil das ist auch christlicher Glaube. Und also Ja, das prägt einen sehr.
Ja, finde ich auch.
Also mich hat das ja auf jeden Fall verändert.
Ja.
Deswegen würde mich total interessieren, ob Sie jemand anders waren oder ob sich Charakterzüge verändert haben, als Sie wiedergekommen sind.
Ich glaube, ich erschien allen wie große, weite Welt. Obwohl ich ja tatsächlich nur auf dem Dorf in den USA war. Aber ich glaube, das muss man natürlich meine Mitschüler damals fragen, ich schien denen so herzensbefreit. Also man muss ja auch sehen, man kommt ja rein schulisch dann nicht mehr in die alte Klasse, in der man vorher war, sondern man sitzt wieder vor neuen Kids, die dann so mit einem dann Abi machen. Ich kam her und machte dann Abi. Und das war eine ganz neue Gruppe von Schülerinnen und Schülern. Und die waren so ein bisschen, ach so, und die Nora, ach so, die kommt gerade aus den USA. Und so. Und dann ist man, ja, man spricht eine ganze Weile noch mit so einem sehr aufgesetzten amerikanischen Akzent. Und ist ein bisschen beschämend.
Ja, man sagt nicht mehr Sprite und Microsoft, sondern man sagt Sprite, Sprite und Microsoft.
Sneaker, das kam damals dann auf. Und alle so, oh, und dann nicht picture, Nike. Like die Deutschen sagen immer Nike und dann Nike. No, ist Nike. Ja, und so. So ganz furchtbar. Und die Englischlehrerin sagt dann so, ach, kannst du nicht ein bisschen britischer und so ansetzen? Ja, ja, und so. Aber sie hatte völlig recht. Es muss dann auch sich mal wieder beruhigen in einem. Es hat sich etwas bei mir gezeigt, mit dem ich so ein bisschen lebe. Wann immer ich jetzt ein Stipendium mir überlege oder wenn ich ins Ausland nochmal gehen möchte und so, frage ich mich eigentlich, ob ich mir noch einen weiteren Ort auf der Welt leisten kann, an den ich nostalgisch denke und mich manchmal hinsehne. So viel nostalgische Gefühle, wie ich manchmal entwickle für Orte und Landschaften, da bin ich voll angefüllt von bisweilen. Und in diesem Sommer hat es mich so gerissen, dass ich mir wirklich ein Ticket gekauft habe und zu meinen alten Gasteltern geflogen bin. Und es war genau richtig. Ich wollte ein bisschen Elternliebe haben und es hat mir so gut getan. Es hat mich total befreit. Und dann war ich, als ich da war, kurzzeitig auch schon so im Vornherein so traurig, weil ich dachte, irgendwann, wahrscheinlich in nicht so ferner Zukunft, ist auch der Ort für mich fort und weg. Denn mit jedem Menschen, der stirbt, gehen ja auch die Orte weg, die man mit ihnen verbindet. Ganze Familienhäuser verschwinden, ganze Länder. Was machst du in einem bestimmten Land, wenn da nicht die Menschen, der Kontakt ist und so weiter. In die USA wird es mich immer ziehen. Das so konfliktreiche wie dumme, wie hochintelligente Land hat so vieles für mich immer bedeutet. Also keine Ahnung. Es ist meinem Freund zum Beispiel kaum zu erklären. Der war nie in den USA und er findet es faszinierend, dass ich dieses Land, das er nur aus den Nachrichten oder aus Lektüre eben kennt, so bewundernswert finde und verehre. Und ich bin froh, dass er sich darauf einlässt und auch meine Schwärmerei für die USA erträgt und spannend findet.
Im Moment ist es ja auch schwer,
ja,
das auszuhalten.
Ja, wobei ich mit all denen bin, die jetzt ja auch leiden. Ich habe ganz viele Mitschüler, ehemalige aus der Schule da und so, die mir sagen, sie sind auch beschämt und sie sind so entsetzt. Sie sind ja auch jetzt alle älter. Sie haben Frauen, sie haben Kinder, sie haben Mädchen, Töchter und wissen gar nicht, wie sie das erklären sollen, dass das Land da einen Mann wählt, der für Frauen nichts übrig hat.
Ja, so geht es meiner
Bubble auch. Sie
verachtet. Ja, so geht es meiner Bubble da auch. Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen zur Lyrik, zur Arbeit. Sie haben zahlreiche Preise gewonnen, auch wirklich die schönsten, die größten, die tollsten. Ich gucke mal gerade in meine Notizen, damit ich die ganz wichtigen, also wichtigste ist der Ingo Borg-Bachmann-Preis.
Wahrscheinlich 2015. Von denen, ja.
Jetzt gerade ganz frisch ETH Hoffmann-Preis hier in Bamberg. Den Jakob-Grimm-Preis, deutsche Sprache, den Joachim-Ringelnatz-Preis, die Karl-Zuck-Meyer-Medaille, das sind alles wirklich fantastische Auszeichnungen, Ida-Demel-Literaturpreis und gerade bekannt geworden im Oktober der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor. Auch den gibt es dann im Frühjahr 2025.
Verrückt, ja.
Total toll, solche Erfolge. Wir reden jetzt mal nicht von den Preisgeldern, die da dranhängen, denn die sind natürlich auch eine Anerkennung.
Ja.
Aber was bedeuten solche Preise denn für Sie und Ihre Kunst? Also sind die irgendwie nachhaltig? Bringen die Ihnen was oder ist das nur was fürs Ego?
Nee, fürs Ego wäre schön, fürs Konto wäre es auch super, aber tatsächlich bin ich wie so ein, eigentlich habe ich die Wirtschaft, die kleine Ökonomie bei mir selbst in meiner Nora Gomringer Firma quasi, eines Steinbildhauers, die ja auch immer erst in Vorkasse gehen, um sich Steine zu kaufen, die sie dann behauen und dann hoffen, irgendwann, was sie da geschlagen und hergestellt haben, wird dann irgendwie gut verkauft. So macht's der Autor, oder so wie ich, bin ja wahrscheinlich eher eine Art Medienkünstler, so in der Außenbetrachtung, mache ich das auch. Ich gehe immer in Vorkasse, lasse Filme und auch Bühnenproduktionen entstehen und die kosten viel Geld. Mhm. Insofern bin ich erstaunt, wenn es dann Geld gibt und ich so ein bisschen Teile der Schulden damit abtrage. Mhm. Und ich muss sagen, bei diesem Ida-Demel-Preis, der GEDOC, der vergeben wird von einem Künstlerinnenverband, der im nächsten Jahr 100 Jahre alt wird, also wirklich Künstlerinnen, die sich zusammengeschlossen haben, eben in dem Gedanken, anderen Künstlerinnen auch wirklich Bahnen zu brechen, ne? Mhm. Wege zu bereiten, da habe ich es dann auch mal öffentlich gesagt. Es ist so kompliziert für einen Künstler, für eine Künstlerin, oder wahrscheinlich, ja, also abgesehen davon, dass für jeden Menschen kompliziert ist, zu pflegen. Pflege kostet in Deutschland unglaublich viel Geld. Mhm. Und das trifft die meisten Familien dann doch in der Vehemenz unerwartet. Und uns auch, muss ich einfach sagen. Mhm. Und da ist einfach, ja, jetzt einfach alles gefragt von mir. Und da bin ich froh, dass jetzt Geld kommt. Obwohl ich, und das habe ich auch gesagt, in der nach außen in unproduktivsten Phase meines Lebens stecke. Ich wurde sehr nett getröstet von einer weisen Kollegin Marion Tauschwitz, die gesagt hat, naja, Nora, du hast ja auch vorgebaut. Das ist jetzt die Ernte, die man einfahren darf nach so vielen Jahren Arbeit. Und da war ich so beschenkt, dass eine andere Autorenkollegin sowas so Nettes sagt, weil natürlich, ich fühle das ja auch, andere Künstlerinnen und Künstler sagen so, ja mein Gott, also die trifft's ja jetzt nur noch und es regnet ja auf die. Das fühlt man selbst nicht so. Mhm. Das fühlt sich anders an, weil man tatsächlich ja in dieser Landschaft der Wahrnehmung versucht, Dinge zu navigieren und man kann nicht viel planen, auch an Erfolg in Literatur und Kunst. Aber es gibt bestimmte Schwellen, die man nimmt und überschreitet und dann tun sich wieder andere Bereiche auf. Und ich spüre die Sehnsucht vieler Kolleginnen und Kollegen, eben auch auf so bestimmte Schwellen zu kommen, um dann wieder mal sich so einen Raum vor sich zu haben, der sich öffnet. Ja, und das da ist es schwierig für viele. Ja. Und ich spüre dann auch wieder ganz, ganz freundliches Wohlwollen. Kommt auch eher von Künstlerinnen und Künstlern, die wissen, wie kompliziert und schwierig es ist. Aber ich mache deshalb auch nie einen Hehl daraus. Meine Arbeit ist immer Zusammenarbeit. Ich kann fast nichts alleine. Also selbst wenn ich so einen Text abgebe, ich bin gruselig manchmal in Grammatik und in Kommasetzung und so. Und da bin ich so froh, dass ich weise Assistentin mir leiste seit 12 Jahren. ohne die könnte ich gar nicht veröffentlichen. Das wäre ganz gruselig. Die Leute würden alle denken, ich bin ich bin's gar nicht würdig.
Oh. Aber Sie machen ja ohnehin ganz viel mit anderen. Also Sie machen ganz viel mit Musikerinnen und Musikern. Philipp Scholz ist einer, der mit Ihnen ganz, ganz oft auf der Bühne steht. Sie haben mit den Bamberger Symphonikern ganz tolle Projekte gemeinsam gemacht. Fotobücher, diese wundervolle CD zum Jubiläum. Und Sie schreiben und andere illustrieren. Also es gibt Sie in ganz vielen Kombinationen irgendwie.
Danke, ja, das stimmt. Meine Arbeit ist Zusammenarbeit, ja. Hm.
Fällt Ihnen das leicht, sich darauf einzulassen, die Kunst eines anderen zuzulassen, wenn sie Ihre direkt betrifft?
Ja. Und zwar, auch da muss man sehen, ich kuratiere mir die Leute, mit denen ich arbeite. Das Erfolgreichste und Schönste an all den Preisen und der Auszeichnung ist, dass man mit der Zeit sich die Künstlerinnen und Künstler, mit denen man zusammenarbeiten möchte, aussuchen kann. Sprich, man hat den Mut und irgendwie auch die Freizügigkeit, auf diese Künstlerinnen und Künstler zuzugehen und zu sagen, könnten Sie sich vorstellen, mit mir das und das zu realisieren? Und dann haben die ja Anhaltspunkte, an denen die einen angucken können. Sprich, da gibt's Material im Netz, da gibt's Bücher. Und sehr viele bleiben dann bei mir und sagen so, das gefällt mir. Ist mir, ich mag, wie du das machst und wie du arbeitest. Und sie kriegen auch mit, dass ich immer meine Kolleginnen und Kollegen eigentlich erwähne. Mhm. Und dadurch merken sie, ich bin auch eine Art Vehikel. Und das ist gut so. Künstlerinnen und Künstler brauchen dieses im Mund geführt werden. Wirklich auf den Lippen liegen, damit man nicht nur sich an sie erinnert, sondern auch wahrnimmt, dass das, was sie leisten, ein aktiver und bewusster Anteil an den Tätigkeiten der Menschen ist. Mhm. Also es ist nichts Abgehobenes, weit entfernt ist, sondern es ist verwendbar, nutzbar, Lyrik macht und da schließt sich quasi fast der Kreis zu dem, was Sie am Anfang fragten, wozu braucht man Gedichte, was können die? Sie können eine Art Lebensmittel sein und gar nicht fern von einem, dass man denkt, oh, Buch aufschlagen ist anstrengend und dann weiß ich auch nicht, was da genau von mir verlangt wird und so, wenn ich so ein Gedicht interpretieren soll. Sondern man kann sich tatsächlich von Worten anfüllen lassen. Und das ist eine Erfahrung, die haben ja ganz viele Leute. Alle Leute hören gern Musik, ist nichts anderes. Hm. Es ist dann quasi nur erstmal Lyrik oder Worte ohne Musik. Aber ich bin so ein synästhetisches Wesen, glaube ich. Also tatsächlich fällt es mir sehr leicht, musikalischen Klang und ja quasi eine Vermusizierung von Sprache zu gestalten. Das finde ich überhaupt nicht fremd, schließt sich nicht aus.
Sie haben auch irgendwo gesagt, dass Sie anders schreiben, wenn Sie wissen, dass Ihre Worte vertont werden.
Ja, das ist vor allem dann, wenn man ja weiß, das wird für ein Libretto verwendet oder so, dann muss man auch anders nachdenken. Meine ersten Libretti waren deshalb sehr kompliziert, weil sie viel zu lang waren. Du brauchst viel weniger Text, wenn die Leute singen. Mhm. Es muss aber auch tatsächlich kluger Text sein und sehr treffend. Und da muss man sich ein bisschen einstellen und umstellen und schön ist immer gereimt für Sänger, vor allem in der deutschen Sprache und vokalreich lässt die Stimme glänzen, das ist wichtig. Genau, da gibt es dann so ein paar Anhaltspunkte, an denen man sich entlang hangelt, wenn so ein Auftrag kommt.
Ja. Beim Bachmann-Preis ging es um Ihren Text Recherche. Und ich habe ein bisschen aus der Jury-Diskussion, da habe ich ein bisschen drin rumgelesen und da gab es die Debatte, ob dieser Text auch funktioniert, wenn er nicht von Ihnen vorgetragen wird. Weil das war ja schon so ein bisschen Poetry Slam-artig, wie Sie ihn da präsentiert haben.
Ja, ich habe ihn einfach nur gut gelesen, hoffe ich.
Ja, aber es war schon viel Intonation dabei. Ne? Ja, also es war nicht einfach nur vorgelesen, sondern es war schon auch ein
Stimmen.
Ja, ne? Genau.
Verschiedene Stimmen.
Ja, nicht nur eine Stimme. Genau, nicht nur eine Stimme. Wenn Sie so eine Diskussion hören, fühlen Sie sich dann eher so, ja, die haben es verstanden, das ist ein Teil dieses Textes oder jetzt regt euch mal nicht auf, lest den Text und ihr werdet sehen, er funktioniert auch so?
Beides. Also, denn tatsächlich, irgendwann bin ich ja tot, dann hört man ihn nicht mehr von mir. Ne, dann gräbt man ihn vielleicht aus irgendeiner Audiodatei oder so. Aber eigentlich muss der Text bestehen können in der Welt als Schriftstück. Wahrscheinlich lebt er als Schriftstück viel länger als Tonspur. Und von daher muss man da selbst drüber urteilen. Also man muss ja auch sehen, der Bachmann-Preis ist im Prinzip ein Vorlesungswettbewerb, ein Vorlesewettbewerb, so. Und Vorlesewettbewerbe, das trichtern wir ja auch schon unseren Grundschülern ein. Das ist was wir wirklich eigentlich weiter als gute Tradition haben wollen. Ansprechende Lesung eines oder lautes Vorlesen eines von einem anderen Autor geschriebenen Textes. So, und jetzt hat man da bei Bachmann halt die Situation, dass man einen eigenen Text vorlesen soll. Es ist an vielen Sachen scheint mir das oft verkehrt. Ich finde, der Text sollte eigentlich von professionellen Schauspielern gelesen werden, damit so eine Trennung wieder entstehen kann zwischen Autor und Werk. Jetzt ist es halt nicht so. Die Leute finden das ja auch ein Spektakulum. Der Autor liest sich selbst und der macht es entweder gut oder doof oder langweilig oder die Stimme schrecklich oder toll und so weiter. Also man hat immer viel darüber zu urteilen. Und bei dem Wettbewerb speziell merkte ich auch so, das ist meine Forte. Ich kann gut vorlesen und ich kann auch andere Autoren, hoffe ich, das ist so das, wo ich eigentlich immer stolz war drauf, gut inszenieren, vorstellen und den Leuten Lust auf genau diese Literatur machen, sei es jetzt von meiner Feder oder eben von jemand anderes Herkunft. Und so habe ich das angesetzt. Und ich hatte ja nichts in der Schublade. Mich rief damals die Redakteurin an, das ist die Sandra Kegel gewesen, die war damals noch Jurorin. Und die kannte mich von vor 6 Jahren vorher, von ihrer Pressetour mit der ganzen deutschen Presselandschaft durch Island. Die waren nämlich in Vorbereitung darauf, dass Island Buchmessenschwerpunkt würde. Und ich war da auch in Vorbereitung auf Buchmesse-Schwerpunkt mit 3 deutschen Autoren und 3 isländischen Autoren. Wir zu 6 wurden durchs ganze Land geschickt und hatten so eine Art Stand-up-Comedy-Show. Und eines Abends waren wir da in Reykjavik in einer Bar und dann hieß es, oh, das deutsche Pressekorps kommt. Und ich so, ja, okay, interessant. Und ich musste jetzt viel Eindruck gemacht haben, der Sandra Kegel. Sie war seitdem so ein bisschen auf meiner Spur und rief mich dann an, mich als Lyrikerin, und sagt so, Nora, haben Sie nicht vielleicht was in der Schublade und möchten damit zum Bachmann-Wettbewerb? Es wäre ganz toll. Und dann habe ich, hoch ehrgeizig wie ich bin, und ich liebe es, wenn mir ein Auftrag gestellt wird, zu dem ich dann Lust habe, habe ich einen Text geschrieben und wusste ja, der muss 25 Minuten lang sein, denn so lange liest man vor und der muss was hermachen. Und das ist mir dann gelungen. Ich habe ihn ihr auch nicht schriftlich geschickt, sondern tatsächlich habe ich ihn ihr eingesprochen und als Audiodatei geschickt. Dann hat sie gesagt, den nehme ich. Ich nehme sie. Super, Sie kommen mit. Und so kam's. Und das war schon stark. Ich als Lyrikerin, ich hab's echt nicht mit der Prosa, nicht besonders, dass der so angenommen wurde. Ja. Und dann waren's glückliche Fügungen, vielleicht auch eine sehr verkomplizierte Auszählung, denn die Theresa Präauer, die wirklich bedeutende, wunderbare österreichische Autorin, die wäre natürlich auf meiner Spur gewesen. Also das, da könnte schon auch sein, dass, ja, gut, so hat es sich getroffen. Ich war dann die Gewinnerin, fröhlich und glücklich. Dana Gregorcza und Valerie Fritsch, genau, waren die anderen 2 von den anderen Preisen, die da vergeben werden. Und ich glaube, mein Text hat noch Bestand.
Wir verlinken ihn auf jeden Fall.
Cool.
Man kann ihn noch online finden und lesen.
Danke. Er verrät ein bisschen was über das innere Gefühl, des, wie das so ist als Autorin, wie man an einen Stoff kommt und wie man Teil eines Stoffes wird. Es soll ja auch ein bisschen eine Noir und so ein bisschen seltsame Geschichte sein. Also da geht es nicht so ganz mit rechten Dingen zu und ist dann, man ist doch konfrontiert mit sehr ernsten und sehr traurigen Erlebnissen und ein paar Schrägheiten. Dass mir das überhaupt gelungen ist, eine so changierende und so abwechslungsreiche 25-Minuten-Geschichte herzustellen. Ich bin heute noch überrascht. Aber ich weiß noch, wie ich sie geschrieben habe. Ich saß im Bett aufrecht und tippte sie in den Rechner. Ja.
Am Stück? Auf einmal?
Ja, am Stück. Juhu!
Wir leben in total bewegten Zeiten. Wir haben alle unsere persönlichen Schicksale. Wir haben Trauer um verstorbene Mütter oder andere Menschen in unserem Leben. Ihre Mutter war ja nicht die einzige, von der sie Abschied nehmen mussten. Die Welt ist aus den Fugen, politisch, international. Es gibt kriegerische Auseinandersetzungen, die uns gerade allen ganz viel Angst machen. Gibt es ein Gedicht, das Ihnen Trost und Zuversicht schenkt?
Schön. Ja, Else Lasker Schüler, Gebet. Ich suche alle Landen eine Stadt, die einen Engel vor der Pforte hat. Ich trage seinen großen Flügel gebrochen, schwer am Schulterblatt und in der Stirne seinen Stern als Siegel und wandle immer in die Nacht. Ich habe Liebe in die Welt gebracht, das Blau zu blühen jedes Herz vermag. Und hab ein Leben müde mich gewacht, in Gott gehüllt den dunklen Atemschlag. O Gott, schließ um mich deinen Mantel fest. Ich weiß, ich bin im Kugelglas der Rest. Doch wenn der letzte Mensch die Welt vergießt, du mich nicht wieder aus der Allmacht lässt und sich ein neuer Erdball um mich schließt. Das liebe ich.
Das ist so wunderschön.
Das ist ein tolles Gedicht, das ist ganz groß. Ja, die Else Lasker Schüler. Wuppertal.
Man sollte Leute nicht nach dem Heimatort
obwohl sie dem wirklich viel große Ehre tut.
Das stimmt. Mhm. Einer der nettesten Menschen, die ich kenne, kommt aus Wuppertal. Also ich habe da nur positive Verbindungen.
Genau. Da sagen alle, man muss mal die Schwebebahn nutzen, wie der Elefant, der damals ja von der Schwebebahn runterfiel.
Ja. Naja. Frau Gomringer, vielen, vielen Dank für dieses
Dank Ihnen, Frau Pauli.
Total schöne Gespräch.
Schön,
und die Einblicke.
Ebenso.
Danke.
Danke Ihnen.
Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle zwei Wochen gibt's eine neue Episode, da, wo ihr diesen Podcast jetzt gerade hört. Unsere Musik hat Konrad Feldrapp komponiert. Die Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Wenn ihr Feedback oder einen Wunschgast habt, dann schreibt mir eine Mail an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.